Ja, schön, dass ich heute hier sein darf, bei euch. Danke, danke. Ja, ihr habt das Thema schon gehört. Ich habe das überschrieben mit diesem etwas provokanten Titel Sorglos in Krisenzeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, manchmal gibt es ja so Werbungen, die dir irgendwie den Sorglos-Tarif versprechen oder die sagen, wir kümmern uns um alles und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Und ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit weniger geworden, dass Leute das weniger versprechen, dass es jetzt sorglos abgeht. Aber ja, wir kennen diese Versprechen, dass Leute das manchmal dir zusagen wollen. Wenn du zu uns kommst, wenn du bei uns etwas buchst, dann ist es der Sorglos-Tarif, da ist alles drin, was du brauchst, musst dir keine Gedanken machen. Aber jetzt gerade eben in diesen Zeiten, wo es so ein bisschen mit Kriegen, Hungersnöten einhergeht, das sind immer so Zeiten von Unsicherheit, ist immer schwierig, da verspricht man lieber nichts. Da möchte man lieber diese Sorglos-Garantie nicht geben. Aber heute, in dem Predigttext, aus dem wir schon ein Stück gehört haben, der nämlich den Wochenvers beinhaltet, da gibt es eine Aussage drin, die heißt, macht euch keine Sorgen. Wenn wir in die Zeitung schauen, im Radio hören, dann ist das absolut die falsche Ansage. Und wenn wir uns aber anschauen, wer das geschrieben hat, dann hatte dieser Mann zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, schon echt viel durch. Also der war nicht irgendwie 18 und hat gerade so seinen Schulabschluss und alles happy clappy, sondern der hat schon was im Leben durch. Also der wusste, wovon er redet. Dieser Mann ist Paulus, ein, ich sag mal, legendärer Wandermissionar im Neuen Testament. Und eben sein durchwachsenes Leben hat beinhaltet, dass er viel gereist ist, dass er zwar Kirchen gegründet hat, was natürlich toll ist, dass er auf der anderen Seite Schläge kassiert hat, dass er im Gefängnis saß, dass Leute ihn bespuckt haben, gesteinigt wurde er, zwar nicht zum Tode, aber so lange Stein abbekommen, dass er wahrscheinlich bewusstlos war. Und das ist jetzt nicht so das legendäre Leben, über das man sagt, mach dir keine Sorgen. Aber genau dieser Mann schreibt diese Zeilen genau zu einer Zeit, in der er im Gefängnis sitzt. Paulus sitzt mal wieder im Knast und ungefähr 54 nach Christus verfasst er ihm diese Zeilen. Also er ist auch schon ein bisschen umhergereist gewesen, ist seine zweite Missionsreise, auf der er unterwegs war. Und die Gefängnisse damals sahen sicher nicht aus wie heute. Also du hast keinen Fernseher drin gehabt, es war nicht irgendwie warmes Essen oder so, das war das letzte Loch, in das du geworfen wurdest. Und von dort her schreibt er, macht euch keine Sorgen. Interessanter Hintergrund. Aber Paulus schreibt diese Verse auch an eine Gemeinde, an eine Kirche, die ihm sehr am Herzen liegt. Er hat sie selber gegründet und das ist so eine echt enge Herzensbeziehung gewesen, ist die Gemeinde in Philippi. Und er ermutigt sie und diese Zeilen stehen auch am Ende von diesem Vers, sodass er ihnen schon einiges rübergereicht hat. In diesem ganzen Brief ging es viel darum, dass sie durchhalten sollen, dass sie am Start bleiben sollen. Und interessant ist, dass diese Gemeinde, der er das schreibt, als er sie gegründet hat, also als er gerade so das erste Mal in dieser Stadt Philippi war, da saß er auch im Knast. Also über Umstände, der hat es scheinbar gerne mit dem Knast gehabt. Und da ist diese legendäre Geschichte, wahrscheinlich kennt ihr sie, mit dieser Frau, mit dem Wahrsagegeist, die ihm immer hinterhergelaufen ist und gesagt hat, dieser Mann ist ein Mann, der von Gott redet und der ist denen so auf die Nerven gegangen, dass Paulus irgendwann diesen Geist ausgetrieben hat und das hat den Tumult verursacht, deswegen ist er im Knast gelandet. Und dann kam diese Geschichte, wo Paulus und Silas eben in diesem Gefängnis sind und mitten in der Nacht anfangen, Lieder zu singen. Und da singen sie eben Loblieder zum Herrn, also zu Gott, mitten in der Nacht. Alle Leute hören ihnen zu. Und es kommt dazu, dass die ganze Erde bebt, die Türen gehen auf, alle Leute wollen fliehen, keiner flieht im Endeffekt. Und trotzdem wird das ein Riesenzeichen für den Gefängniswärter, der fängt sein Leben mit Gott an. Die ganze Stadt im Prinzip bekommt das mit. Riesentumult. Aber auch darin haben sie wieder Gott gelobt. Im Gefängnis. Also irgendwie hat er damit Erfahrung mit Gefängnissen und Loben, Freude und irgendwie keine Sorgen machen. Das scheint für ihn nicht so schwierig zu sein. Und wie gesagt, in diesem Brief schreibt er eben extrem viel über Freude und Verfolgung. Und wir lesen in dem ersten Vers aus unserem Predigttext heute in Philipper 4, Vers 4, eben diesen Vers, der ein Teil vom Wochenspruch ist. Und da lesen wir: Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es euch noch einmal, freut euch. Er wiederholt hier diesen Aufruf zur Freude, weil diese Leute, denen er schreibt, zum Herrn gehören. Also mit Herr ist Gott, Jesus gemeint. Aber es wird nicht näher beschrieben, was ist denn jetzt so toll daran, zu Gott zu gehören? Sagt er ja nicht. Und so für sich hört sich das natürlich schön an, aber er gibt keine weitere Erklärung. Und also er sagt nicht, was für eine Erklärung das brauchen würde für schwere Zeiten, was uns da helfen würde. Aber er gibt diese Aufforderung weiter als jemand, der im Knast sitzt. Freut euch, schreibt aus seinem dunklen Loch, wo er vielleicht gerade mal so eine kleine Kerze hat. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Und abermals sage ich es euch, freut euch. Okay. Diese Gemeinde wird damit in dem Sinne auch erstmal nichts anzufangen wissen. Aber wir werden später noch darauf kommen. Wenn das Leben immer so leicht laufen würde, dass im Gefängnis die Türen aufspringen, dann könnte man ja leicht sagen, freut euch. Das ist ja eine schöne Geschichte, dass das Gefängnis aufgeht und einfach rausspazieren kannst. Wenn das immer passieren würde, dann würde man die Aussage verstehen. Freu dich, läuft doch alles cremig. Aber was sagt den Leuten das denn jetzt? Wenn sie ganz andere Sachen erleben, wenn sie vielleicht erleben, dass sie im Gefängnis sitzen, obwohl sie gar nichts Böses gemacht haben, wenn sie schlechte Dinge erleben, wenn sie Hungersnöte erleben, wenn sie Kriege erleben, was sagst du den Leuten? Freu dich, du gehörst zu Gott, freu dich. Das ist doch fast der blanke Hohn, wenn du es jemandem so etwas ins Gesicht sagst. In einer Situation, in der es echt schlecht geht, herausgefordert ist. Freu dich, freu dich. Mich würde das tatsächlich ein bisschen fast schon beleidigen, wenn jemand das zu mir sagen würde. Soll ich jetzt meine Situation ignorieren? Soll es mir egal sein? Paulus geht weiter. Wir gehen einfach mal in dem Text weiter. Er sagt jetzt bin ich schon zu weit hier. Philipper 4, Vers 5. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Da ist dieser zweite Teil des Wochenspruchs drin. Er fordert sie auf, gütig zu sein. Nun ist gütig nicht ein Wort, was so geläufig ist. Und ich musste es auch selber erstmal nachschauen, weil ich erst dachte, das Wort kommt von gut. Aber dem ist nicht ganz so, weil ich sicher gehen wollte, habe ich im Duden nachgeguckt. Und da heißt es gütig, dieses Wort bedeutet anderen mit Freundlichkeit und Nachsicht begegnend, ihnen wohlwollend zugetan oder diese Haltung erkennen lassen. Erkennen lassend. Schön. Schwierige Formen hier benutzt, anderen mit Freundlichkeit und Nachsicht begegnen, Wohlwollen zeigen. Das ist schon eher greifbar und Paulus fordert jetzt auf, die Leute, die sich ja freuen sollen, anderen Leuten mit Freundlichkeit zu begegnen, Nachsicht zu zeigen, ihnen Wohlwollen zugetan zu sein. Und das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, da könnten wir voll mit einhergehen. Und das ist nachvollziehbar, auch Jesus hat ja seine Freunde immer wieder dazu aufgerufen, Feinde zu lieben und so sehr moralisch hohe Ansätze zu fahren, die eigentlich, also gesellschaftlich kannst du diese Ansätze nicht erklären, gerade in der Leistungsgesellschaft nicht. Da wirst du nicht den anderen, der dir was Böses will, irgendwie wirst für ihn beten, wie Evelyn es erzählt hat. Das würde man nicht machen. Das ist ein ethisch-moralischer Anspruch, der höher ist als das, was wir menschlich eigentlich kennen. Aber auch Jesus sagt das eben. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid, also sollen sehen, wie freundlich ihr seid, wie viel Nachsicht ihr zeigt. Denn der Herr ist nahe. Ist jetzt eine interessante Kombination, die beiden Sätze miteinander so zu verbinden. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid, der Herr ist nahe. Dieser Nachsatz zeigt aber etwas sehr Interessantes und wir sehen das in den Evangelien auch sehr oft, auch in den Briefen, dass die Menschen die Erwartung hatten, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde. Er hat in Johannes 14, Vers 3 quasi diese Vorhersage gemacht und sprach so zu seinen Freunden: Wenn ich dorthin gegangen bin, also zum Vater, zu Gott dem Vater, und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt, dass er zu seinen Freunden zurückkommen würde und sie mitnehmen würde. So in diesen sprichwörtlich gewordenen Himmel. Und darauf haben die jetzt alle gewartet, das haben die alle gehofft. Und Paulus greift das hier auf und sagt, ihr sollt gut mit den Menschen umgehen, der Herr ist nahe, Jesus kommt bald wieder. Und nun diese Handlungsaufforderung mit dieser Naherwartung zu kombinieren, zeigt natürlich, dass die Menschen erwartet haben, Jesus kommt sehr, sehr bald wieder. Lass uns gut mit Menschen umgehen. Es ist doch schön, wenn Jesus uns in einem guten Zustand findet. Wir wollen vorbildlich handeln. Jesus kommt bald wieder. Lass es die Leute nochmal sehen. Lass es die Leute mitbekommen. Das ist die Motivation, der Motor dahinter. Nun, jetzt geht das schon seit 2000 Jahren so. Das ermutigt natürlich nicht mal so, wenn man jetzt sagt, bald 2000 Jahre, es kann ja nur mal 2000 dauern. Aber spätestens, wenn wir sterben, werden wir Jesus sehen. Das ist im Prinzip, für uns könnte das jeden Tag sein. Also egal, wie alt wir sind, kann die Wiederkunft Jesu für uns persönlich jederzeit sein. Und deswegen ist diese Aufforderung gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, handle vorbildlich, handle mit Nachsicht, mit Freundlichkeit, sei für die anderen Leute ein gutes Gesellschaftsmitglied. Gott kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder. Und dann geht dieser Text weiter eben genau mit diesem Punkt, macht euch keine Sorgen. In dem Vers 6, den ich jetzt hier nicht drauf geschrieben habe, sehe ich gerade, macht euch keine Sorgen. So geht es in diesem Text dann weiter. Also zum einen sollen sie sich freuen, zum anderen sollen sie gut mit den Mitmenschen umgehen und dann macht euch keine Sorgen. Also für jemanden, der in einer schwierigen Zeit ist, sind diese ganzen Hinweise bisher echt, man könnte fast sagen, wertlos, oder? Also wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn es dir schwerfällt gerade im Leben, dann hast du keinen Bock, anderen Leuten gut zu begegnen. Dann hast du keinen Bock, dich zu freuen. Dann hast du keine Lust darauf, gut, vielleicht hast du Lust darauf zu erwarten, dass Jesus wiederkommt, weil es viele Probleme klären würde. Aber das ist nicht irgendwie das Happy-Clappy-Leben, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt richtig Motivation, gut mit Leuten umzugehen. Und jetzt auch noch, mach dir keine Sorgen. Im Grunde gibt es zwei Gründe, das zu sagen, mach dir keine Sorgen. Entweder, weil dir alles egal ist, oder weil es einen Grund zum Hoffen gibt. Und für beide Sachen findet man Ansätze in der Bibel. Wenn dir alles egal ist, da habe ich euch mal einen Vers aus Jesaja 22, Vers 13 mitgebracht. Da heißt es, da spricht Gott und sagt, ihr habt fröhlich gefeiert, habt Rinder und Schafe geschlachtet, Fleisch gegessen und Wein getrunken. Ihr habt gesagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ein Vers, den man jetzt aus dem Zusammenhang gerissen nicht als Predigtext nehmen sollte. Aber dort verurteilt Gott die Menschen und sagt, Leute, es ist nicht cool, was ihr gemacht habt. Euch hat das nicht interessiert, was ich gesagt habe, was die Propheten gesagt haben. Ihr habt gefeiert, ihr habt gegessen, ihr habt getrunken, weil ihr gesagt habt, ist eh egal, morgen sind wir tot. Es ist egal, was passiert. Und irgendwie, wenn wir unser Leben anschauen, müssen wir vielleicht sogar zu dem gleichen Punkt kommen, dass wir sagen, ja, wir leben, was weiß ich, 80 Jahre, 90. Wir haben jemanden, der 80 schon geschafft hat. Manche schaffen mehr, manche weniger. Aber wie kurz ist doch das Leben, wenn wir es im Rückblick sehen? Ich meine, ich bin noch relativ jung, aber für mich ging der Dezember jetzt schon sehr schnell rum und viele Monate gehen einfach so schnell vorbei, du kannst es gar nicht greifen und denkst, es ist doch fast banal, was passiert. Und wenn du dir überlegst, was hast du, was bewegst du in deinem Leben für die Weltgeschichte? Und du kommst vielleicht zum Punkt, dass du sagst, ja, du bist einer von wie vielen Milliarden Menschen und was wirst du bewegen? Und dann kommst du vielleicht zu dem Punkt, dass du sagst, es ist egal, ob du morgens aufstehst, fragt eh keiner nach. So die Banalität unseres Lebens ist doch eigentlich sehr groß. Es ist doch fast vernachlässigbar. Und auch Mose singt in diesem Psalm 90 Verse, die, also der singt über diese Vergänglichkeit, da macht er sich Gedanken um das, was dem Menschen ein Ende setzt. Da spricht er quasi zu Gott und sagt: Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie vergehen wie der Schlaf. Sie sind nichts weiter als Gras, das am Morgen zu wachsen beginnt, am Mittag blüht es, wächst hoch, am Abend wird es geschnitten und welkt. Glorreiche Aussichten. Das von einem Mann, der sehr alt geworden ist, auch sehr weise gewesen ist, aber es zeigt irgendwie, ist doch das Gefühl da. Kaum hast du gute Zeiten im Leben gehabt, deine Jugend, ist das Ding schon wieder vorbei und die Zeit rennt und du fragst dich, wo ist es hin? Das Leben eines einzelnen Menschen ist eigentlich nichts, wenn du es so siehst. Es ist kurz, es ist beschwerlich und im Gesamtbild möchte man fast meinen, es ist bedeutungslos, außer für die zwei, drei Leute, die dir sehr nahe stehen, für deine Familie, aber so im Gesamtbild ist es doch recht bedeutungslos. Und wenn man dann sagt, mach dir keine Sorgen, könntest du sagen, ja, wenn das Leben banal ist, wenn das Leben eigentlich vernachlässigbar ist, dann sind unsere Sorgen auch vernachlässigbar. Wenn das Leben so kurz und unbedeutend ist, sind es unsere Sorgen auch. Auf diesen Punkt könntest du kommen, und das wäre ein pragmatischer Lösungsansatz. Ob das jetzt einem modernen Menschen hilft, glaube ich eher nicht, weil der moderne Mensch gesehen werden will. Der moderne Mensch fühlt sich wichtig, der möchte in der Mitte stehen. Der moderne Mensch braucht es, dass er irgendwie eine Bedeutung hat. Mein Leben muss eine Bedeutung haben. Und jetzt könnte man natürlich ganz pragmatisch sagen und sagen, ja, hat's aber nicht. Das wäre jetzt die harte Variante. Und eigentlich, ja, kommst du zu dem Punkt, dass du sagen musst, unsere 80, 90, von mir aus auch 120 Jahre sind banal. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ein Leben in der Sinnlosigkeit, das Leben ist vernachlässigbar. Nun, ich will ja nicht zu sehr drauf rumreiten, deswegen nochmal zurück zum ersten Vers, wo es um die Freude geht. Und der Paulus schreibt, freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es euch noch einmal, freut euch. Und das ist der Schlüssel für diese ganze Trübsal, die ich gerade geblasen habe. Hier ist der Grund für ein bedeutungsvolles Leben. Dieser Nachsatz, weil ihr zum Herrn gehört. Das ist das, was das Leben bedeutungsvoll macht. Ja, das Leben ist bedeutungslos. Ohne Gott ist es bedeutungslos. Aber freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Und abermals sage ich, freut euch. Der Knackpunkt ist, der Grund fürs bedeutungsvolle Leben ist, dass wir zu Gott gehören. Er gibt dem Leben eine Bedeutung. Hier schließt sich im Endeffekt dieser Kreis, dass du eine Freude über ein bedeutungsvolles Leben haben kannst, weil Jesus. Nicht, weil dein Leben so toll ist, nicht, weil du irgendwas reißt oder weil du irgendwie am Weltgeschehen etwas ändern würdest, weil du zu Gott gehörst. Und damit ist dieser Vers plötzlich viel bedeutungsvoller als nur eine banale Freude über irgendwas. Das ist nicht nur ein banaler Zuruf in deiner schlechten Situation, freu dich, weil. Nein, freu dich, weil dein Leben eine Bedeutung hat. Deine 80, 90, 120 Jahre haben eine Bedeutung, weil du zu Gott gehörst. Und das lesen wir, wie das weiter begründet ist, ist im Prinzip in Johannes 1, Vers 12, wo der Johannes schreibt, all denen, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufgenommen haben, verliere das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Also wenn du an Jesus glaubst, daran, dass er auf diese Welt gekommen ist, was wir Weihnachten feiern, alle Jahre wieder, und dass er das Leben stellvertretend, sein Leben gegeben hat, obwohl wir es nicht verdient haben, aber für unsere Fehler, für das, was wir verbockt haben, dann hast du das Recht, dich Kind Gottes zu nennen. Und das ist der Punkt, weswegen du dich freuen kannst. Und zwar ist es ein Grund, alle Zeit sich zu freuen im Endeffekt. Und dann ist dieser Gedanke, mach dir keine Sorgen, plötzlich anders greifbar. Weil wir dann auf den zweiten Grund kommen, warum man das sagen kann. Weil es einen Grund zum Hoffen gibt. Weil es einen Grund zum Hoffen gibt. Wir lesen in Vers 6, macht euch keine Sorgen, im Gegenteil. Da geht der Vers weiter, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Das ist im Prinzip der Aufruf, jede Lebenslage mit Gott zu teilen. Gutes, Schlechtes, reden mit Gott. Ob das jetzt eine Fürbitte ist, weil dich irgendwas bewegt und du betest für jemand anderes, ob das etwas ist, das dich selber bewegt und du bringst es zu Gott. Aber du kannst alles zu Gott bringen, weil er dein Vater ist. Du bist Kind Gottes und mit deinem Vater kannst du alles klären. Und das ist ein Grund zur Freude. Du musst dich nicht in Zweifel, Fragen und Ängste hineinsteigern, du kannst es abgeben. Wir haben das in den letzten 2 Jahren ein bisschen erschreckend mitbekommen. Es war sehr viel Isolation und die Zahl an Leuten, die psychisch krank geworden sind oder die es hart mitgenommen hat, ist rapide nach oben gegangen, weil sie keinen hatten zum Reden. Weil diese Isolation, dieses Zusammen, also dieses einfach Einigeln, hat die Leute dazu gebracht, dass sie das nicht mehr von der Seele reden konnten, was sie bewegt hat. Sie haben kein Anhaltspunkt gehabt, mal keinen Kanal, Druck rauszulassen, irgendwie über das zu reden, was sie bewegt. Und hier sagt es uns, wir haben immer jemanden zum Reden. Wir haben immer jemanden, der zuhört, immer jemanden, der da ist. Und das ist Gott und das ist ein Grund zur Freude, deswegen freut euch immer zu, weil ihr zu Gott gehört. Das ist ein Grund zur Freude und das ist auch ein Grund zu sagen, macht euch keine Sorgen. Und ich meine, wir leben in diesen turbulenten Zeiten und wir hören das viel im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen, bei SPK Repage, was weiß ich. Wir bekommen viel, viel Infos, was auf der ganzen Welt passiert und manchmal ist es so ein Überangebot. Es überfährt einen förmlich und es fordert massiv heraus. Aber vielleicht ist es einfach dran, mal Fernseher aus, das ganze Paket nehmen und zu Gott bringen. Nicht reingrübeln, nicht durchdenken, einfach mal abgeben. Jesus hat einmal seine Zuhörerschaft gefragt. In Matthäus 6, Vers 27 lesen wir das. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Rhetorische Frage, niemand, klar. Verkürzend vielleicht, wenn man sich einigelt und dann irgendwie keinen Bock mehr hat aufs Leben. Aber niemand kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben verlängern. Und Jesus geht weiter, also 4 Verse später lesen wir dann in Matthäus 6, Vers 31 und 32 auch bekannte Verse, in denen er Ähnliches sagt wie in diesem Brief. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden, also der Leute, die nicht mit Gott leben. Euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr alles braucht. Ziemlich ähnliche Aussage, oder? Macht euch keine Sorgen. Alles, was wir haben, was uns bewegt, sollen wir zum Vater bringen und der weiß eh, was wir brauchen. Der weiß, was für uns das Beste ist. Der weiß, was uns gerade in dieser Situation fehlt. Der weiß, was jetzt gerade dran ist. Und ich finde es mega interessant, dass 2 Stellen dieselbe Aussage im Endeffekt haben. Macht euch keine Sorgen, bringt alles zu Gott. Und am Ende spiegelt der Wunsch, am Ende von dieser Philipperstelle, das ist jetzt der letzte Vers, spiegelt ein Wunsch so die geballte Ladung nochmal wider, indem der Paulus an die Gemeinde eben schreibt, und es sind sehr bekannte Verse, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. So Segensworte, die am Ende eines Gottesdienstes oft gesprochen werden und man macht sich gar nicht so Gedanken darüber, weil es auch manchmal ein bisschen, Paulus schreibt manchmal ein bisschen tricky Sprache, so ist manchmal ein bisschen schwer durchzusteigen, was der jetzt gerade meint. Darum lasst uns das mal anschauen, was dort drinsteckt in diesem Vers. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Eigentlich ist es ein Zuspruch, ein Segen, der sagt, in schwierigen Zeiten sollst du einen Frieden haben, sollst du Wohlergehen haben. Und es ist ein Traum für viele, nicht nur die Leute, die im Krieg sind, sondern ich denke für uns auch, gerade in den persönlichen Schwierigkeiten, freuen wir uns doch, wenn es uns irgendwie so einen Lichtstrahl am Horizont gibt. Wenn wir sagen können, uns geht's gut, obwohl es eigentlich gerade ringsherum mega stressig ist, mega, ja, uns auf den Keks geht. Da freuen wir uns doch, wenn wir dieses Wohlergehen haben, wenn es uns gut geht, wenn wir Frieden haben. Und dieser Friede Gottes, den wir spüren sollen, den wir bekommen sollen, auch wenn wir das nicht verstehen, wo der jetzt gerade herkommt, der soll unser Herzen und die Gedanken behüten. Und da sehen wir, das ist genau dieser Punkt eben, der soll uns bewahren davor, dass wir seelischen Schaden nehmen, dass wir psychischen Schaden nehmen, weil wir uns einigeln und weil wir uns immer nur um uns selber drehen, nur um die Sorgen drehen. Davor soll dieser Frieden Gottes, der dieses Verstehen, was wir begreifen können, uns bewahren. Wir sollen einen Frieden, ein Wohlergehen haben. Ich habe vor einiger Zeit, also schon ein paar Jahre her, hatte ich einen schweren Unfall und war im Krankenhaus und habe auf die Ergebnisse gewartet. Und ich wusste schon, dass irgendwas an meinem Hals ist. Und der Doktor erzählte mir, als er dann zurückkam mit den Ergebnissen, dass eine schwere OP gemacht werden sollte. Sie wollten durch meinen Mund hinten an der Wirbelsäule operieren. Und für mich hat sich das mega komisch angehört, aber ich saß da und wir haben dann noch auf ein Ergebnis von einer vom MRT gewartet. Und ich saß da in der Notaufnahme, kam gerade ein Riesenunfall rein. Es war eine total stressige Situation, total unsichere Situation. Aber ich hatte, obwohl die Situation das überhaupt nicht zugelassen hat, so einen Frieden. Und ich habe das im Rückgang so reflektiert und habe gedacht, das ist einfach unerklärlich, dass du da sitzt zwischen diesen halben Leichen. Der Doktor erzählt dir irgendwelche komischen Diagnosen und du hast so einen Frieden, der eigentlich unmenschlich ist gerade, überhaupt nicht erklärbar. Und ich saß da, ich habe das in dem Moment sehr genossen, dass ich so ruhig sein konnte, dass ich mir jetzt gar nicht so groß die Gedanken gemacht habe und es mich nicht so krass zerrissen hat innerlich. Aber im Nachgang habe ich so gedacht, ey, das ist genau das gewesen. Und ich hatte, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin, meinem Vater noch geschrieben, dann als strebsamer Patient mein Handy ausgemacht. Und er hatte in der Zeit viele Leute mobilisiert, die gebetet haben, die das so ein bisschen bewegt haben. Und einer von denen, die für mich gebetet haben, hatte auch diesen Vers, wer unter dem Schutz des Höchsten steht, unter der Hand des Ermächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, dass Gott eben diese Burg ist, dieser Schutz, der, obwohl ringsherum alles verrückt geht, eine Ruhe bietet, eine Zuflucht. Und genau das habe ich in diesem Punkt erlebt und das war für mich so ein tiefes, prägendes Ereignis, wo ich sagen muss, irgendwie kann ich das nachvollziehen. Man kann es nicht beschreiben, man kann das nicht machen, du kannst es nicht erklären. Das ist ein unbeschreiblicher, was das Verstehen übersteigt. So ein Frieden, der da ist, den Gott schenken muss, weil du es nicht provozieren kannst oder produzieren kannst. Und das hilft, dass dein Herz nicht durchdreht. Das hilft, dass dein Herz in Krisenzeiten sagen kann, ich habe irgendwie eine Ruhe, ich bin, ich sag mal, sorglos. Und dieser Frieden Gottes soll eben Gedanken und die Herzen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Das ist natürlich jetzt auch eine Umschreibung, aber wenn wir uns mal reindenken, was braucht man für Gemeinschaft? Gemeinschaft fängt da an, wo man sich einander erstmal zuwendet, aufeinander zugeht, wo man sich im Fokus hat. Und genau das ist es, dass dieser Frieden Gottes unsere Gedanken, unser Sein auf Gott ausrichten soll. Dass wir den Fokus haben auf Jesus, der Dinge möglich gemacht hat, die menschlich nicht möglich sind, die das Verstehen übersteigen, die unser irdisches Sein übersteigen. Darauf sollen wir fokussiert sein. Das soll unser Fokus sein. Weg von der Unruhe der Welt, von unseren Problemen, von dem, was uns belastet, was uns umtreibt. Sollen wir das bringen, Gott bringen und unseren Fokus auf Jesus haben, der es möglich machen kann. Keine Sorgen machen, auf Gott schauen. Mit Gott im Zentrum hat unser Leben überhaupt eine Bedeutung. Unser Leben losgelöst von Gott, ohne dass wir zu Gott gehören würden, wäre im Prinzip bedeutungslos. 80 Jahre Belanglosigkeit und ein kleines Rad im Weltgeschehen. Aber dadurch, dass wir zu Gott gehören, bekommt unser Leben eine Bedeutung. Mit Gott im Zentrum haben wir immer ein offenes Ohr. Wir haben immer jemanden, der da ist, dem wir unsere Herausforderungen bringen können, dem wir auch unseren Dank bringen können, dem wir das Gute erzählen können, was passiert im Leben. Immer ein offenes Ohr. Und mit Gott im Zentrum können wir sorglos in Krisenzeiten sein. So wie es Jesus gesagt hat, wie es Paulus als Aufforderung mal weitergegeben hat, macht euch keine Sorgen, bringt alles zu Gott. Ich möchte am Ende der Predigt beten. Gott, ich danke dir, dass du ein offenes Ohr für uns hast, dass du unser liebender Vater bist. Und ich danke dir, dass in diesen ganzen Unruhen der Welt, dass du darüber stehst, souverän, dass du der Vater bist, dem wir alles bringen können, was uns umtreibt, was uns schwerfällt, was uns ja vielleicht auch zerreißt. Ich danke dir, dass wir das alles dir bringen können, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Weil du unser Vater bist, weil du unser offenes Ohr bist und weil unser Leben durch dich Bedeutung bekommt. Danke für diese Zusage und ich bitte dich, dass du uns jetzt auch in dieser Weihnachtszeit immer wieder daran erinnerst, dass du uns das immer wieder bewusst machst, dass wir uns nicht sorgen müssen. Dass in diesen ganzen Nachrichten, die kommen, die uns vielleicht echt auch ans Existenzielle bringen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass diese Aufforderung von Paulus, die er dort im Knast rausgeschrieben hat, dass diese Aufforderung für uns gilt, dass wir uns in jeden Umständen keine Sorgen machen müssen. Danke, dass du dieser souveräne, zuverlässige Vater bist. Amen.